Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist so schön, die Lieder aus meiner Kindheit zu hören, die damals so richtig in und modern waren. Die Kindheit ist die Zeit, die uns auch geistlich sehr prägt und die Prägungen mitbringt, die gut sind und vielleicht auch Prägungen, die nicht so gut sind. Aber die Dinge, die wir da mitbekommen, die sind an vielen Stellen extrem hilfreich. Und deshalb habe ich Freude an diesen Liedern, gerade weil sie auch die Heiligkeit Gottes betonen. Und das ist ein Thema, was dann später in den Jahren bei mir so in den Hintergrund gerutscht ist, wo ich plötzlich viel mehr diese Nähe und diese Vaterfigur und diese Vaterperson in Gott sehe und dabei dann manchmal leicht wieder die Heiligkeit aus dem Auge verliere. Ich denke, unsere Gottesbeziehung ist immer so ein bisschen wie eine zu kurze Decke. Wir ziehen sie nach oben, wenn wir oben frieren, und dann werden die Füße kalt und dann müssen wir sie irgendwann wieder runterziehen. Aber wir kriegen es nie ganz abgedeckt, wer Gott wirklich ist. Trotzdem lädt er uns ein, mit ihm auf dem Weg zu sein und ihn immer wieder neu zu entdecken. Ihn nicht unbedingt ihn zu verstehen, aber ihm zu begegnen. Und was mich in letzter Zeit vermehrt bewegt hat, einfach, und das wollte ich heute gerne mit euch ein bisschen teilen, ist die Rolle der Pharisäer. Kommt jetzt ein bisschen vielleicht unvermittelt, aber am Ende macht alles einen Sinn. Vielleicht, hoffe ich. Jesus war ja ziemlich im Clinch so mit den Pharisäern, und er hat einmal ein Gleichnis erzählt. Darin heißt es, zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abwärts, abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel emporzuschauen. Er schlug sich auf die Brust und sagte einfach nur: Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das sage ich euch, sagt Jesus. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht, im Unterschied zu dem Pharisäer. Wie gesagt, seit einiger Zeit finde ich die Pharisäer sehr spannend, und wir sind es ja gewohnt, sie als Gegenspieler Jesu zu sehen. Jesus nutzt sie oft auch, um aufzuzeigen, wie man es nicht macht, wie wir uns nicht verhalten sollten. Und kaum jemand wird in den Evangelien so regelrecht beschimpft wie die Pharisäer. Sie sind blinde Führer, heißt es dort, Narren, Heuchler und Otterngezücht, heißt es unter anderem bei Luther noch. So hatte ich eigentlich ein sehr klares Bild von den Pharisäern vor Augen und konnte auch mit bestem Gewissen einstimmen in den Satz: Könntest du eins weiterschalten, bitte? Genau. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Pharisäer. Ich habe den Satz dann nochmal gedacht: Gott, ich danke dir, da ich nicht so bin wie diese Pharisäer. Irgendwas stimmt da nicht ganz, vermute ich. Dürfen wir uns dieses Urteil so einfach anmaßen? Dann habe ich angefangen, ein bisschen drüber nachzudenken und habe zuerst mal gemerkt, ja gut, ich kenne die Pharisäer aus meiner Kindheit, aus dem Sonntagsschulunterricht, aus Kinderbibeln und so weiter, eben immer in dieser Rolle. Aber eigentlich wusste ich gar nichts über Pharisäer. Dann habe ich angefangen, ein bisschen drüber nachzulesen und ein bisschen zu schauen. Und das ist extrem spannend. Zunächst mal, die Pharisäer waren eigentlich eine religiöse Reformbewegung. Waren so ein bisschen wie die Reformation dann im 15., 16. Jahrhundert in Deutschland, aus dem dann von der katholischen Kirche sich die Protestanten abgespalten haben. Die haben was ganz Neues gedacht und gemacht. Sie sind so im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden, in einer Zeit, als der zweite Tempel so richtig etabliert war. Und für die Juden zu der damaligen Zeit, also nach dem babylonischen Exil und zu der Zeit 2. Jahrhundert vor Christus, war der Tempel das Wichtigste überhaupt. Das war so in der Theologie der Juden verankert, dass man gesagt hat, Gottes Beziehung geht eigentlich nur, wenn man zum Tempel geht. Und wenn man dort opfert, dann wird man wieder rein und kommt wieder in eine gute Beziehung mit Gott. Das heißt, der Tempel war sehr wichtig, das Opfer war sehr wichtig und die Priesterkaste, also die Priester waren sehr wichtig, die soziale Gruppe der Priester. Die Priester, die waren extrem gebildet, die konnten die Tora auslegen und die hatten es echt drauf, aber sie haben sich auch arrangiert mit der herrschenden Klasse, haben sich arrangiert, insbesondere dann im 2. Jahrhundert auch vor Christus und in dieser Zeit. Da hat es noch eine griechische Dynastie gegeben, die zu der Zeit dort geherrscht hat und die auch Israel beherrscht hat und die zu dieser Zeit dann auch die jüdische Religion mehr und mehr unterdrückt hat. Und die Priester damals haben sich immer wieder damit arrangiert und damit abgefunden. Und dann kam diese Bewegung der Pharisäer auf, die gesagt haben, nein, das ist doch gar nicht richtig so. Und sie haben ganz neu gedacht, wie Beziehung zu Gott eigentlich aussehen kann, dass Beziehung zu Gott eine persönliche Beziehung ist, dass das ein Miteinander ist mit Gott und dass es andere Wege geben muss, als immer den langen Weg zum Tempel auf sich zu nehmen. Und so sind sie auf diesen Gedanken gekommen, Heiligung passiert eben nicht mehr im Tempel, sondern Heiligung passiert im persönlichen Leben. Heiligung passiert nach ihrer Ansicht dann dadurch, dass man die Regeln, die Gott aufgestellt hat, einhält, um ihn zu ehren, um ihn zu lieben. Wenn ich Gott liebe, liebe ich das Gesetz und wenn ich das Gesetz halte, liebe ich Gott. Es ging ihnen also tatsächlich erst einmal nicht um die Gesetze als solche, sondern es ging darum, die direkte Beziehung zu Gott zu leben. Das war etwa 150 Jahre vor Christi Geburt. Als Jesus geboren wurde und aufgewachsen ist und dann gewirkt hat, da waren die Pharisäer mit dieser Idee voll im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Da waren sie etabliert. Sie waren diejenigen, die den Menschen vorgelebt haben, wie man mit Gott unterwegs ist. Sie hatten ein hohes Ansehen. Und sie wussten das natürlich auch. Aber sie waren eigentlich diejenigen, die neu dazugekommen sind, mit Gott persönlich unterwegs zu sein, ist eine Sache, die du und ich ohne weiteres machen können. Das ist also ein erster Punkt, wo ich gemerkt habe, mein ursprüngliches Bild von den Pharisäern war, musste ich überarbeiten. Könntest du bitte die nächste Folie machen. Genau. Eben. Wir könnten gleich zur nächsten weiterspringen noch, habe ich gemerkt. So, danke. Gleichzeitig habe ich aber auch noch etwas anderes festgestellt. Ich habe gemerkt, dass ich mit den Pharisäern ein bestimmtes Klischee verbinde. Die engstirnigen Heuchler. Bis heute ist ja der Begriff Pharisäer auch in der deutschen Sprache und auch in der englischen Sprache ein Synonym für Heuchelei. Und ich habe gemerkt, das geht noch viel, viel weiter. Sie sind selbstgerecht, gesetzesfixiert, geldgierig, urteilend, machtbesessen. Und als ich so diese Begriffe nach und nach gesehen habe und gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie dicht diese Begriffe an den Begriffen dran sind, mit denen der Antisemitismus, die Judenfeindlichkeit immer wieder geschürt wird. Das Bild vom bösen Pharisäer ist dementsprechend auch immer wieder genutzt worden im Antisemitismus. Und leider müssen wir das ja sagen und sind uns dessen bewusst, Judenverfolgung wurde immer wieder auch mit der Bibel und mit diesen Bildern, die dort aufgebaut wurden, gerechtfertigt. Jetzt habe ich das ja früher, man hat das ja auch schon mal gehört. Und ich habe mir dann eigentlich immer gedacht, ja gut, aber man weiß ja, damit sind ja nicht wirklich die Juden gemeint. Jesus war ja auch Jude und alle Apostel waren Juden. Also in der Bibel sind natürlich nicht die Juden damit gemeint, die hier jetzt angegriffen werden. Es geht ja nur um die Pharisäer als Gruppe, als ideologische oder theologische Gruppe. Und irgendwann bin ich mit Juden in Kontakt gekommen und habe angefangen zu verstehen, dass diese Sichtweise noch zu eng ist. Denn für die Juden ist es schon so, die Pharisäer sind der Ursprung ihrer Religion. Aus der Zeit der Pharisäer hat sich alles weiterentwickelt, was heute das moderne Judentum ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt aus jüdischer Sicht einmal denke und ihren Standpunkt einnehme, dann merke ich plötzlich, wie verletzend es ist, wenn ständig gesagt wird, ja, die Quelle von dem, was ihr da lehrt und eure Glaubensgrundlage, das ist ja schon ein bisschen fragwürdig und das ist ja, ja, da steckt ja schon sehr, sehr viel Negatives drin. Ich habe gemerkt, man muss auch mal den anderen Standpunkt eben einnehmen. Und ich merke eben, dass diese Klischees, die ich da auch noch aus meiner Sonntagsschulzeit und aus Predigten in meiner Jugend mitbekommen habe, nicht ganz so harmlos sind, wie ich vielleicht dann auch versucht habe, sie ein bisschen glatt zu bügeln. Ich muss vorsichtig sein mit diesem Urteil über Pharisäer, so wie ich vorsichtig sein muss mit dem Urteil über Menschen überhaupt. Das führt aber trotzdem zu der Frage jetzt, wenn man in die Bibel hineinschaut, woher kommen denn dort im Text diese sehr harschen Aussagen über die Pharisäer? Könntest du eins weitergehen, bitte? Hat Jesus die Pharisäer gehasst? An manchen Stellen, wenn man manche Sachen liest, erschrickt man schon ein bisschen über die Wortwahl, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und es gibt im Neuen Testament dann auch im Timotheusbrief Stellen, die sehr, sehr problematisch sind, wenn es um das Thema Juden geht. Trotzdem, ich denke, uns ist klar, wir müssen versuchen, den Text richtig zu verstehen. Es liegt eher an uns als am Text, dass da etwas schief ist. Und dementsprechend habe ich das nochmal ein bisschen angeschaut, auch was sagt Jesus denn eigentlich? Und es gibt die sogenannten Schmähreden oder die Wehereden auf die Pharisäer, zum Beispiel in Lukas 11, die Verse 37 bis 52. Das ist nichts, was wir jetzt unbedingt lesen müssen. Aber die Kritik, die Jesus dort übt, wenn man sich das anschaut, merkt man, es geht um das System. Es geht um die systematisierte Beziehung, die dort inzwischen entstanden ist bei den Pharisäern. Jesus sagt dort sogar ganz ausdrücklich, es ist gut, dass ihr die Gesetze haltet, macht weiter damit. Aber schaut doch mal genau hin. Erstens, es ist total oberflächlich, wie ihr eure Beziehung mit Gott lebt. Ihr haltet die Regeln nur äußerlich ein, aber euer Herz ist gar nicht mehr dabei. Im Gegenteil, es ist sogar noch schlimmer. Obwohl ihr mit einem liebenden Gott zu tun habt, setzt ihr Regeln auf eine Art und Weise um, die absolut lieblos ist. Ihr fordert von den Menschen, die Regeln einzuhalten, mit einer Strenge und einer Herzenskälte, die nicht angemessen ist und die von Gott so nicht gewollt ist. Statt aus Liebe zu Gott und den Menschen legt ihr ihnen diese Regeln auf, auch um selbst gut dazustehen, um selbst als die Experten dazustehen. Und schließlich, ihr lebt in einer Herzensträgheit. Ihr seid in einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber Gott gefangen. Statt dieser lebendigen, ständig sich verändernden und wandelnden Herzensbeziehung mit Gott nachzuleben, die ursprünglich mal eure Idee war, statt dem nachzuleben, seid ihr in einem Glaubenssystem inzwischen gefangen, in einem System, das ihr pflegt und hegt und dabei Gott komplett aus den Augen verloren habt, ebenso wie eure Nächsten. Gegen dieses System wendet sich Jesus. Und er schüttelt den Baum oder das Glaubenssystem der Menschen und der Pharisäer in dieser Zeit sehr kräftig durch. Er rüttelt sie auf und versucht auch sie wachzurütteln. Und wir lesen ja auch von einigen Pharisäern, die sehr interessiert sind an dem, was Jesus lehrt und was er tut und die sich auch um richtiges Verständnis bemühen. Ein weiterer Punkt, könntest du bitte nochmal, genau, danke. Jesus kritisiert eben dieses System, für das sie stehen. Aber nicht nur das, ich denke, wir können daraus auch etwas für uns herausziehen. Da geht es eben nicht nur um die Pharisäer. Die Pharisäer aus ihrer ganzen Geschichte heraus, aus dem, was sie geleistet haben, waren der Ansicht, wir sind doch die Guten. Wir sind diejenigen, die eigentlich für die lebendige Beziehung zu Gott stehen. Klar, es laufen nicht alle Sachen so gut, aber wir sind die Guten und so wie wir es machen, so ist es richtig. Und deshalb ist es gut, wenn alle so machen wie wir. Wir sind die Guten. Und ich glaube, genau hier entsteht so ein gewisses Problem, was wir als Menschen grundsätzlich haben. Einerseits brauchen wir solche Systeme. Wir brauchen Strukturen, in denen wir denken können. Wir brauchen Sprache zum Beispiel. Sprache ist ein System. Und wir einigen uns darauf, dass der Begriff Krippe dieses Ding ist, aus dem die Tiere fressen. Und wir einigen uns darauf, dass Jesus in einer Krippe geboren ist oder nach der Geburt in die Krippe gelegt wurde. Aber jeder von uns hat schon ein bisschen eine andere Vorstellung, wie diese Krippe eigentlich aussieht. Ein bisschen ein anderes Bild davon. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie dieses System, Sprache, kompliziert wird, sobald es dann an das Individuelle geht, an das, was jeder Einzelne von uns denkt. Wir brauchen diese Systeme, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht absolut setzen. Und auch in unserer Beziehung zu Gott brauchen wir solche Systeme. Als ich Kind war, war das für mich ein Standard morgens. Also so, ich habe mit 9 Jahren etwa angefangen, Bibel zu lesen regelmäßig. Immer mit dem guten Start dazu vom Bibellesebund, den vielleicht manche noch kennen. So ein Leseheftchen, so eine Hilfe zum Bibellesen. Und der kleine Benjamin, jeden Morgen, wenn der Wecker geklingelt hat, macht Licht an, greift sich als erstes die Bibel und liest 10 Minuten Bibel und versteht kein Wort und pennt dabei fast immer noch weg. Und das ging bei mir so, bis ich zur Armee kam, also bis ich den Wehrdienst machen musste. Dann ist das weggebrochen. Ich denke, Gott hat diese Zeit super gut genutzt mit diesem Bibellesen, weil er eben nicht nur über unseren Verstand arbeitet, sondern noch ganz, ganz andere Möglichkeiten hat, an uns zu wirken. Für mich war es dann komisch, nach dem Wehrdienst habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt. Ich habe dann bin nicht wieder zurückgegangen zu diesem System, was ich eigentlich gut fand. Und lange habe ich gedacht, das müsste doch irgendwie wieder gehen und ich sollte doch und ich müsste doch. Ja klar, es ist super, in der Bibel zu lesen. Aber es muss nicht gerade dieses System sein, morgens mit Wecker klingeln, Licht an und Bibel her. Kann gehen, kann gut gehen und manche Menschen sind so ausgelegt, dass das bei ihnen weiterhin funktioniert. Ich war es dann irgendwann nicht mehr. Und Gott ist gnädig, weil Gott sagt, du brauchst nicht dieses System. Ich habe noch ganz andere Möglichkeiten, mit dir zu reden. Das Problem ist eben mit diesen Systemen, wenn sie erstarren oder eben wenn sie dazu führen, dass wir anfangen, über andere zu urteilen oder wenn sie dazu führen, dass sie eigentlich nicht mehr unserer Beziehung zu Gott dienlich sind, sondern dass sie unsere Beziehung zu Gott ersetzen. Ich denke manchmal dran, man hört das ja immer wieder, ich habe es so nicht bei jemand erlebt, aber man hört ja, dass in der katholischen Beichte es gängig war, früher zumindest, dass man dann gesagt hat, wenn gebeichtet war, so, dann betest du noch 5 Vaterunser oder 10 Vaterunser als Strafe und dann ist gut. Und das ist so ein typisches Beispiel. Eigentlich, das Vaterunser ist so ein geniales Gebet. Es fasst so super genau die Punkte zusammen, mit denen wir uns an unseren Vater und Herrn wenden können. Und man kann das wunderbar ganz lang jeden einzelnen Punkt durchbeten und dran denken und durchgehen. Oder auch man kann es als Stoßgebet manchmal nutzen. Aber wenn wir es nur noch runterrattern, um möglichst schnell unsere Strafe hinter uns zu bekommen, dann ist es natürlich ein bisschen inhaltsleer und verliert genau die Bedeutung, die es haben sollte. Und das ist eben das Problem oder das Risiko, das besteht. Wir brauchen diese Systeme, aber es besteht das Risiko, dass wir sie überhöhen oder dass sie zum Ersatz werden für die Beziehung als solche. Und wenn wir anfangen zu denken, jeder muss so machen wie ich oder jeder muss so glauben wie ich, dann betreten wir gerade eben diesen Weg, den Jesus hier so kritisch hinterfragt bei den Pharisäern. Nochmal kurz zurück zu dem Gleichnis vom Anfang. Ich habe da auch gedacht, ja, ich bin Gott auch dankbar, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Weil der Zöllner, das war ja auch ein ganz schlimmer. Der sieht zwar also so harmlos aus in der Bibel, aber ich habe da von mir her, vom Bild her, immer so den kleinen Zachäus vor Augen, der ausgegrenzt ist und dem es so schlecht geht und der so arm dran ist. Aber tatsächlich waren die Zöllner ja eigentlich eine sehr reiche, wohlhabende Gruppe in der Gesellschaft. Sie haben das Geld gehabt, um den Römern die Steuern vorzustrecken, um dann das eigene Volk auszupressen und so richtig Kohle zu machen. Also, wenn man jetzt die zwei Leute nebeneinander sieht, den Pharisäer und den Zöllner, so rein menschlich gesehen war eigentlich der bösere Mensch dort der Zöllner. Das war der Schlimmere. Der hat viel mehr schlechte Sachen gemacht als der Pharisäer. Aber darauf kommt es nicht an. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Und das ist genau das, was wir aus diesem Gleichnis mitnehmen dürfen. Ich bin nicht besser als andere. Ich weiß es auch nicht besser als andere. Und ich muss auch nicht besser als andere sein. Ich muss mich nicht aufwerten, indem ich mich über andere erhöhe. Da ist diese Haltung von dem Zöllner genau die richtige. Sich einfach bewusst zu sein, wer ich bin. Mir bewusst zu sein, ich bin ein Sünder. Und zu wissen, was das bedeutet. Ich bin ein Sünder, das heißt nicht, ich bin ein verwerflicher, schlechter, böser Mensch. Ich bin kein Ehebrecher, ich bin kein Räuber. Ich bin all das nicht, was der Pharisäer ganz zu Recht da aufzählt. Ich bin kein schlechter Mensch, aber ich bin ein Sünder. Das ist kein moralisches Urteil, sondern das ist ein göttliches Urteil. Und das Urteil heißt nicht, du bist so böse und so schlimm, sondern das Urteil heißt, du bist so gefangen in den Systemen, die du dir selbst schaffst. Du bist gefangen in Systemen, die die Welt mit sich bringt. Und das führt automatisch dazu, dass du immer wieder andere Menschen verletzt. Das führt automatisch dazu, dass du mich, Gott, verletzt. Und deshalb können wir vor Gott auch nicht bestehen durch all unsere Werke. Und wenn wir noch so gute Menschen sind. Wir kommen nicht drum rum. Wir können uns so tolle Systeme schaffen, wie wir wollen. Aber wir brauchen Gottes Gnade und Vergebung. Und das ist natürlich jetzt das Schöne. Könntest du noch bitte eins weitergehen? Danke. Und bitte noch eins. Merci. Das ist das Schöne, dass Gott dir und mir diese Gnade und Vergebung jeden Tag schenkt. Das macht uns frei von Systemen, die wir uns selbst auferlegen, dort, wo sie uns hinderlich werden und schädlich werden. Das macht uns frei von den Urteilen von anderen über uns. Das macht uns auch frei vom harschen Urteil, was wir manchmal über uns selbst fällen. Wir dürfen uns dem Urteil Gottes aussetzen, der uns freispricht und der uns liebevoll anschaut. Wir dürfen uns freisetzen lassen von ihm zu einer von Gnade und Liebe geprägten Beziehung zu unseren Mitmenschen. Ganz kurz als Beispiel, als ich bei der Bibelgesellschaft gearbeitet habe, war ich sehr stark mit der reformierten Kirche unterwegs und mit Menschen, die ganz andere theologische Auffassungen vertreten haben als ich. Und da waren Menschen dabei, das wären für mich früher eindeutig ungläubige Pfarrer gewesen. Und da waren Leute sogar dabei, auch die die gewisse theologische Richtungen vertreten haben, ja, wo man sagt, Gott ist tot. Wenn man es dann durchdenkt und mit ihnen zusammen den Weg geht, merkt man plötzlich, was sie damit meinen. Sie meinen nicht, dass Gott nicht existiert, sondern dass die Bilder, die wir von Gott im Kopf haben, dass die eigentlich nicht mehr verheben, dass die nicht mehr geeignet sind und so. Es wird dann sehr kompliziert, aber das Spannende dabei war für mich neu zu entdecken, mein Urteil über Menschen, die zum Beispiel bestimmte theologische Auffassungen vertreten, ist zu harsch. Das waren Leute, die Gott auf ihre Weise wahnsinnig geliebt haben und mit ihm unterwegs waren und vor allen Dingen, zu denen Gott auf die Weise gesprochen hat, wie sie es brauchen, nicht wie ich es wollte. Und das ist das Tolle, dass Gott uns freisetzt, dazu ganz neu unterwegs zu sein, auch mit unseren Mitmenschen. Und es gehört zur Gnade Gottes, dass er immer wieder an unseren Glaubenssystemen auch rütteln darf, an unseren Überzeugungen rütteln darf. Im Bewusstsein, dass er der liebevolle Gott ist, der uns hält und auffängt. Und dass er uns dadurch wach hält und in einer lebendigen Beziehung zu ihm. Und das wünsche ich euch, dass ihr mit dieser Gnade und mit dieser Liebe Gottes auch in diese neue Woche gehen dürft und euch nicht erschrecken lasst, wenn er vielleicht manchmal ein bisschen am Glaubenssystem rüttelt. Ich möchte noch kurz beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns so lieb hast, dass du dich uns so freundlich zuwendest, dass du immer wieder auch über unseren Urteilen stehst, dass du weißt, dass wir das manchmal brauchen, aber dass du uns immer wieder auch hilfst, sie zu überwinden und uns die Augen öffnest für deine Horizonte, dass du uns den Blick weitest und dass du uns mit deiner Liebe beschenkst und uns befähigst, deine Liebe auch weiterzugeben. Danke, dass du Herr bist über diese Welt, dass nicht wir richten müssen, sondern dass du richtest und dass du ein guter, liebevoller Richter bist, der das Urteil über uns schon in der Schublade liegen hat. Danke dafür, dass du da bist und danke, dass du mit uns in diesen Tag hineingehen möchtest. Amen.